Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Da gab es mal einen Schlager von Peter Alexander, vielleicht zwischendurch, wenn ich mich richtig erinnere. Lass mich nachdenken. Ja, da gab es auch eine ABBA-Platte, die im Plattenschrank stand. Zum großen Teil aber waren es tatsächlich klassische Musikplatten, die wir gehört haben auf so einem kleinen Holzplattenspieler, der mal anfing zu brennen, als ich ihn nicht ausgeschaltet habe. Da fing es wirklich an zu rauchen, das Ding.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist David Striso. Striso kommt am 1. Oktober 1973 auf der bevölkerungsreichsten Insel Deutschlands zur Welt, in Bergen auf Rügen. Sein Vorname wird interessanterweise mit E anstatt A geschrieben. Das liegt angeblich daran, weil seine Eltern sich wünschten, dass David Englisch ausgesprochen wird. Striso wächst in Rostock auf. Nach der Schule zieht er bald nach Berlin. Er studiert Jazzgitarre, landet später in der Schauspielschule Ernst Busch. Er beginnt noch im Abschlussjahr 1999 Theater zu spielen, zum Teil sehr erfolgreich. 2004, da zeichnet ihn in etwa die Zeitschrift Theater heute mit der Auszeichnung Bester Nachwuchsschauspieler des Jahres aus. Sein Spielfilmdebüt gibt er im Januar 2000 mit Amerika. Seitdem ist er regelmäßig in Kino und TV, in Serien und Filmen zu sehen. Etwa 2007 in Christian Petzolds Jeller an der Seite von Nina Hoss und Stefan Ruzowitzkis KZ-Drama Die Fälscher. Für den Saarländischen Rundfunk, da gibt er 6 Jahre lang den kauzigen Tatortkommissar Jens Stellbrink. Striso strahlt blond, blauäugig und mit roten Wangen meist seine enorme Freundlichkeit und Sanftheit aus. Umso effektiver ist es, wenn er gegen den Strich besetzt wird, den SS-Offizier, ein Lehrer mit pädophilen Neigungen oder gar Martin Luther verkörpert. Zuletzt war Striso in den viel gelobten Film Im Westen nichts Neues und Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war zu sehen? Nachdem Striso in den vergangenen 23 Jahren in 53 Kinoproduktionen, 34 TV-Filmen und über 30 weiteren TV-Produktionen mitgewirkt hat, verwundert es, dass er die Zeit findet, um noch Hörbücher einzusprechen und einen Podcast über klassische Musik für Deutschlandfunk Kultur zu machen. Aktuell hört man Striso als Rocket Raccoon in der Podcast-Serie Marvel's Wastelanders Star-Lord, die ab dem 28. Juni exklusiv bei Audible erscheint. Und jetzt freue ich mich, David Striso hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo David, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hi. Lass uns direkt mal bei Marvel's Wastelanders bleiben, bitte. Was du da betreibst, ist ja quasi akustisches Schauspiel. Ist das kompliziert, eine Rolle zu verkörpern, wenn man dafür nur seine Stimme nutzen kann?
Also es ist speziell. Das war mir bisher, ich habe schon Hörspiele natürlich gemacht, Hörbücher eingelesen, aber diesmal ist es ein Waschbär. Der auch noch 30 Jahre älter geworden ist und langsamer und frustrierter teilweise und sarkastisch, zynisch.
Ja.
Da musste man erstmal eine Sprache für finden, beziehungsweise einen Ausdruck für finden. Also ich bin dann im Studio gesessen und habe wirklich einen Augenblick gebraucht, um mich da so reinzuarbeiten. Es ist normal, dass man bei Aufnahmen teilweise den Anfang nochmal wiederholt, wenn man das Ganze schon mal aufgenommen hat, weil man einfach am Anfang immer noch auf der Suche ist. Und in dem Fall war das halt eben auch so, dass wir sozusagen am ersten Tag uns so manifestiert haben und so die Dinge so wiederholbar gemacht haben. Ja. Ne? Wir haben mehrere Tage aufgenommen und dann haben wir das dann ganz am Ende, den Anfang dann gleich nochmal gemacht und das war dann stimmig.
Aber hat es eine Weile gedauert, bis du deine Stimme gefunden hattest, weil es ist ja Nicht, also du verstellst deine Stimme ja.
Ich muss meine Stimme ja verstellen. Das klingt jetzt so. Ne? Und für mich war es nachher ganz normal. Nach drei Tagen hast du das so angenommen. Ja. Natürlich ist es mit verstellter Stimme, aber auch man denkt dann natürlich in der Rolle. Es klingt jetzt irgendwie komisch. Ja. Man denkt als Waschbär. Natürlich nicht. Man denkt als Comicfigur und man musiziert den Text so, wie man den Text auch auf dem Theater musiziert. Mhm. Man geht damit einfach musikalisch um und hat dann auch seine die Zeit, die der Satz eben braucht, um da reinzupassen in die Lücke und so. Und so ist es halt seinen Weg gegangen.
Wie wichtig ist denn Rhythmus bei so einer Podcast- bzw. Hörspielproduktion? Also immerhin musst du ja das Timing und die Nuancierung, die müssen ja stimmen, wenn du mit Kollege Tom Blaschia alias Star-Lord vor dem Mikro agierst. Das muss ja immer,
das muss
im Takt sein.
Genau, im Takt sein, das muss ja genau passen.
Ja.
Und man ist dann so unter Spannung, dass man also dieses kleine Zeitfenster, was man hat, so für sich durchgeht, wie man das am besten aufteilt. Und man entwickelt dafür Stück für Stück eigentlich auch ein Gefühl, dass man das dann immer besser und immer geschmeidiger dann hinkriegt.
Hat's denn, also dauert das dann oft auch mehrere Male, bis man dann überhaupt den richtigen Take hat? Also ist das so manchmal auch, dass man sich die Haare rauft und fast verzweifelt?
Nee, so war es in diesem Fall tatsächlich nicht. Davor hatte ich so Respekt, dass man da steht und man das einfach auch nicht hinkriegt. Und aber es war alles so perfekt vorbereitet, dass diese Sachen sozusagen schon wie auch vorgetimed so ein bisschen waren, dass man da nicht in Schwierigkeiten kam, das sozusagen auszufighten. Das wär nicht hinzukriegen.
Aber es gibt natürlich dann, weil es ja hörspielartig ist. Es gibt ja ein ganzes Sounddesign drumherum.
Ja, ja.
Ist das dann schon vorproduziert? Sprich, könnt ihr das quasi als Krücke, als Hilfestellung nehmen?
Ja, genau. Ja. Das existiert schon wie so ein Gebäude da drüber.
Ja.
Und man spielt dann sozusagen, man hat dann damit zu tun, dass man das textlich gut einpasst und da auf dem Punkt ist.
Ja. Du bist als Schauspieler irreflexibel. Also du spielst von großen Kinoproduktionen bis hin zu stillen Dramen, alles Mögliche. Und vieles verblasst ja manchmal ein wenig im Angesicht der großen Marvel-Blockbuster. Stöhnen ja viele drüber. Schauspieler wie Regisseure, wie Schauspielerinnen. Und die Marvel-Blockbuster sind eben oft noch irre erfolgreich. Gerade auch die Guardians of the Galaxy. Nun bist du Vater von 5 Kindern. Da kommst du doch um Marvel gar nicht herum, oder?
Richtig.
Hast du da...
Ja. Das ist eine gute Bemerkung. Ich bin da gut aufgehoben.
Ja.
Da sind meine kleinen Kinder auch große Fans von und haben so ihre Lieblings-Superhelden. Ist da so Spider-Man ist da ganz weit vorne, ja, Black Panther. Naja. Ich kann mich dem dann nur anschließen. Ich kann dann sagen, okay, gut, mit meinem Halbwissen, ich bin auch Black Panther-Fan.
Naja.
Aber natürlich träumen die Kleinen davon, Superkräfte zu haben und den Marvel-Rucksack aufzuschnallen und loszumarschieren. Das ist für die schon ganz toll.
Wobei die Wastelanders natürlich jetzt auch eher für ein etwas erwachseneres Publikum sind. Es gibt ja extra die Warnung, dass es Kraftausdrücke gibt.
Das stimmt. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich also die Wastelanders jetzt den ganz Kleinen vorspielen werde.
In den Filmen der Guardians of the Galaxy, da spielen ja die Soundtracks eine ganz wichtige Rolle. Das ist ja vornehmlich so Pop- und Radio-Rock aus den 70ern. Und Star-Lord hat das Ganze als Awesome Mixtape Volume 1 von seiner Mutter geschenkt bekommen. Und ja, als die stirbt, da gibt sie Star-Lord aber kurz vor ihrem Tod ein Geschenk, das er dann am Ende des ersten Guardians-Films auspackt. Und das ist das Awesome Mixtape Volume 2, das dann den Soundtrack für den zweiten Film liefert, was sehr praktisch ist. Und auch im Wastelanders-Podcast spielen ja Star-Lords Lieblingssongs eine Rolle. Also in der ersten Folge gibt es etwa die Retro-Rocker The Texas Gentleman mit dem Song Pain. Was kannst du zu dem Soundtrack in dem Podcast sagen? Gab es da, weißt du, ob da jemand so eine Musikregie geführt hat oder ob es da Leute gab, die sich dann extra damit zusammengesetzt haben?
Das kann ich dir leider nicht sagen.
Nee.
Das tut mir total leid.
Ja,
da habe ich leider keine Ahnung.
Aber das ist ja nicht so schlimm. Du hast ja die Filme gesehen und ich finde, dass es bemerkenswert ist, was für eine wichtige Rolle diese Songs dann spielen, weil sie... Also wenn du, also gerade der Einstieg in den ersten Film, wenn dann, wenn Star-Lord auf dem Planeten nach so einem Relikt sucht und dann über den Planeten tanzt zu so einem Disco-Rock-Song aus den 70ern, was ja ein kompletter Anachronismus eigentlich ist in diesem Science-Fiction-Setting. Und da war ich dann schon baff, dass man das so umgesetzt hat.
Ja, es ist halt eine kontrapunktische Geschichte, wie man mit Musik dann eben umgeht. Ich finde das ganz großartig. Ich finde, darin besteht auch der Humor dieser ganzen Reihe, abgesehen jetzt von den Dialogen. Ja, ich finde halt, so der Einsatz der Musik ist unglaublich witzig.
Ja. Trifft dieser Middle-of-the-Road-Rock- und Pop-Rock-Sound von einst eigentlich so deinen Nerv auch, oder hast du dafür...
In diesem Zusammenhang höre, finde ich das wirklich sehr, 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 sehr lustig. Ansonsten bin ich da wenig beschlagen aus... das sind die 70er Jahre, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Ja. Nee, finde ich sehr, sehr amüsant.
Du bist Jahrgang 73 und was lief denn damals in den 70ern und 80ern daheim im Elternhaus in Rostock?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit klassischer Musik sozialisiert worden, von klein auf an. Da gab es mal einen Schlager von Peter Alexander, vielleicht zwischendurch, wenn ich mich richtig erinnere. Lass mich nachdenken. Ja, da gab es auch eine ABBA-Platte, die im Plattenschrank stand. Zum großen Teil aber waren es tatsächlich klassische Musikplatten, die wir gehört haben auf so einem kleinen Holzplattenspieler, der mal anfing zu brennen, als ich ihn nicht ausgeschaltet habe. Da fing es wirklich an zu rauchen, das Ding. Genau, und da wurde einfach klassische Musik gehört, auch zu allen Gelegenheiten. Da gab es halt zum sonntäglichen Frühstück, gab es eben die etwas leichtere Mozart-Geschichte und dann gab es eben zu jedem Silvester gab es die Neunte von Beethoven in der Direktübertragung im Fernsehen mit Kurt Masur am Pult. So war so die Prägung. Aber es gab halt, also es war sehr, sehr viel Musik in the House, weil meine Mama auch Sängerin war in ihrem Leben davor, eine sehr, sehr schöne Stimme hat und da also keine Gelegenheit außen vor gelassen hat, auch mitzuträllern und mitzusingen. Mhm. Allerdings war sie da sehr dem Operettenfach verhaftet.
Ja. Es hing im Wohnzimmer auch ein ganz großer Beethoven, nicht wahr?
Richtig. Habe ich das mal schon mal irgendwo gesagt?
Ja, das hast du schon mal irgendwo gesagt.
Ja, genau, da hing ein Beethoven-Bild, genau, das hing über der Anbauwand und das war neben Brügels Bauernhochzeit, glaube ich, das zweite Bild in dieser Wohnung.
Du, glaube ich, beginnst irgendwann Geige zu spielen, kann das
sein? Ich beginne mit 6 Jahren Geige zu spielen.
Ja.
Am Konservatorium, davor gab es so eine Art frühkindliche Erziehung, Musikerziehung, wo man so mit Klanghölzen durch die Gegend gehopst ist. Und das hat also dazu geführt, dass man dann mit 6 mit der Geige angefangen hat. Und so wie das ist, wie man mit 6 versucht, ein Instrument zu spielen, Geige ist da sehr, sehr undankbar, die Intonation verrutscht und es klingt nach nichts. Und dazu kam dann noch ein Geigenlehrer am Konservatorium in Rostock, der sehr liebevoll uns da unter seine Fittiche genommen hat.
Ja, immerhin liebevoll. Also ja, ich habe auch schon andere Geschichten gehört.
Auch so dieses russische System, wo man also über mehrere Ausscheide, also so wie Prüfungsvorspiele, dann so im Publikum vorspielen musste. Und das war für mich immer tödlich.
Ja. Nun ist Geige ein sehr teures Instrument im Zweifel, auch wenn man eine gute Geige haben möchte. Wo du deine her hattest? Hatte die schon Geschichte?
Ich habe angefangen mit einer Achtelgeige. Jetzt kann es der Zuhörer natürlich nicht sehen. Eine Achtelgeige ist ungefähr 30 Zentimeter lang.
Ja. Aber die muss natürlich auch unter dein kindliches Kinn passen. Ne?
Genau, die muss natürlich darunter passen. Dazu gab es einen Bogen. Es gab so Leihinstrumente vom Konservatorium. Da war der Osten gut aufgestellt. Ja. Sowas gab es,
Und Konservatorium, das klingt schon sehr anspruchsvoll und als muss man viel Disziplin aufbringen. Und hast du gesagt, dein Musiklehrer war durchaus liebevoll und ist liebevoll mit euch umgegangen, aber ich meine, es war auch die DDR, da herrschte Disziplin auch, oder?
Ja, das meine ich mit dieser Aufführungspraxis.
Ja.
Und natürlich unter einer Stunde üben am Tag ging das da nicht. Ich bin dann immer alleine mit dem Bus, zum Unterricht gefahren. Aber vor diesen Vorspielen hatte ich wirklich mega Respekt.
Ja. In deiner Jugend, da spielst du dann im Landesjugendorchester. Ist das angebunden an das Konservatorium?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Gespielt habe ich tatsächlich im Orchester des Konservatoriums. Später habe ich im Landesjugendorchester die Betreuung der Jugendlichen übernommen.
Ach so.
Und okay. Wir sind sozusagen mit einem Programm durch Mecklenburg gezogen. Da war ich aber schon kurz vor dem Studium der Schauspielkunst.
Sonst hätte ich nämlich gefragt, welche Position hast du da bekleidet? Also hast du da dann tatsächlich Geige gespielt oder so, aber du hast betreut.
Da war ich tatsächlich Betreuer.
Ja, so. Okay. Ihr habt dann in Mecklenburg-Vorpommern so kleine Touren gemacht oder seid in wahrscheinlich vornehmlich Kirchen und Tee?
Nee, wir haben tatsächlich so Abende gemacht, also das Landesjugendorchester besteht eben, wie es der Name schon sagt, aus Jugendlichen, die ihr Instrument spielen. Das ist ein richtiges Sinfonieorchester. Und wir haben dann so Abende gemacht, wie zum Beispiel Carmen Naburana mit Tänzern aufgeführt. Ja. Also zwei Bühnen, eine Bühne für die Tänzer, eine für das Orchester. Und haben dann an verschiedenen Orten gespielt, wie Stralsund auf dem Marktplatz oder oben am Kap Arkona auf der Insel Rügen hinter dem Leuchttürmen direkt am Hang, so Open-Air-Konzerte, die sehr, sehr gut ankamen und sehr gut besucht waren und den Kindern mega Spaß gemacht haben. Dem vorausgegangen war dann immer so eine Probenzeit von 14 Tagen am Stralsunder Theater, wo dann das Programm einstudiert wurde. Dirigent Peter Aderholt. Ja, und dann sind wir halt losgezogen mit Tourbussen und Kindern und Tänzern und haben gespielt. Dieses Landesjugendorchester, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Ich finde, das ist eine ganz großartige Einrichtung.
Ja. Warst du lieber Betreuer? Also haben die Kinder gemocht oder warst du eher so, da kommt das schon wieder?
Nein, überhaupt nicht. Nein, wir haben ich habe auf den Proben ja abgehangen. Wir haben uns das gemeinsam angeguckt. Ich war mit dem damaligen Intendanten dann und habe mir die Proben angeguckt. Ich mochte unglaublich gern dem Dirigenten beim Dirigieren zusehen. Habe immer gesagt, wenn ich mal irgendwann einen Dirigenten spiele, dann muss ich so dirigieren wie Peter Aderholt. Der macht das so unglaublich toll. Der hatte so Unterricht auch bei Bernstein, bei Schleswig-Holstein Musikfestival. Hatte der Bernstein noch erlebt, tatsächlich als Lehrer und hatte so diesen Stil wieder so schwungvoll taktierte und mich hat das damals schon sehr fasziniert.
Ja. Bleiben wir noch mal in deiner Kindheit. Gibt es neben der Geige irgendein anderes Instrument, an dem du dich ausprobiert hast?
Naja, ich bin dann mit 14 tatsächlich als Jüngster da in die Folk-Punk-Band eingestiegen, in unsere Singegruppe des Diesel-Motorenwerks und dann später Folk-Punk-Band.
Ja.
Fußfolk. Wir haben, ich war der Einzige, der Noten konnte und wir haben dann so Pokes adaptiert und haben so Folkmusik gemacht und das haben wir überall gemacht, wo wir konnten, auf Märkten, auf der Straße, zu gegebenen Anlässen, auf Festivitäten, überall, wo wir konnten, haben wir gespielt und da kam dann die Gitarre dazu, da kam die Mandoline dazu und dann, als ich Abitur machte, später habe ich die Zeit genutzt, um Klavier zu lernen in den 3 Jahren des Abiturmachens, weil ich davor kein Zeitfenster hatte. Eigentlich. Ich wollte dann Musik studieren und konnte kein Klavier, musste aber Klavier können. Ja. So, dann habe ich mich also 3 Jahre hingesetzt und habe Tonleitern hoch und runter geübt. Erstmal habe ich das Klavier von meinem ehemaligen Musiklehrer geliehen bekommen. Ja. Der hat mir das nach Hause geschafft. Und dann habe ich 3 Jahre lang Klavier geübt wie ein Verrückter, damit ich diese Aufnahmeprüfung hinkriege.
Du hast in einer Folk-Punk-Band gespielt. Du kommst von der Küste. Du hast die Pokes gemocht oder ihr habt sie adaptiert. Spielt da im Zweifel auch eine Liebe? Hast du eine Vorliebe für Shanties? So, also ich meine, das ist
ein guter Shanty wirklich eine handfeste Sache. Also ich mag, wir hatten natürlich auch ein Shanty im Programm.
Ja.
Ich mag so ein Shanty. Den finde ich schon sehr herzerfrischend.
Ja, das hätte ich mir nämlich jetzt so, das habe ich jetzt da mal so abgeleitet,
Klar.
dass ich mir das vorstelle.
Es gab auch so Chöre in Rostock, die ausschließlich das gemacht haben, ausschließlich Shanties gesungen haben, Altmännerchöre teilweise. Ja. Aber wenn die so richtig losgelegt haben, das war schon eine Wucht.
Du wirst eben auf Rügen geboren, du wächst in Rostock auf und als die Mauer fällt, bist du bereits 16 Jahre alt. Aber wie sieht denn so dein Ausgehverhalten in der Zeit aus? Also gibt es so Clubs, in die du gehen darfst oder besuchst du dann auch Konzerte außerhalb jetzt des Musikzirkels, in dem du dich sonst so rumgetrieben hast?
Da ich also darauf bedacht war, E-Gitarre zu studieren, lag mein Fokus in der Zeit tatsächlich auf E-Gitarre und auf Jazz-Gitarre und diese ganzen Geschichten. Und mein großer Hero in der Zeit war Carlos Santana.
Ja.
Und es gab also ein Plakat im Osten von Carlos Santana, das irgendein Verlag mal verlegt hatte. Das habe ich mir natürlich geholt. Und dann bin ich mit unserem damaligen Bassisten zu einem Festival getrennt, das oben bei Flensburg stattfindet. Oder sogar auf, war das Fehmarn? Ja, das war Fehmarn, auf Fehmarn.
Aha.
Gab's ein Rockfestival,
ja,
in den 90er Jahren. Und da war, also der Opener war halt Carlos Santana. Und ja, da habe ich dann mein Idol das erste Mal gesehen. Das so viel also dazu, zu dem Vorlieben. Mhm. Zum Club, Club ausgehen oder nicht, nee, in der Zeit war es wirklich mit Mucken, so heißt ja, das, wenn man so Auftritte absolviert, ja, genau, für die es noch nicht wissen.
Genau.
Also war durch Mucken und so waren die Clubs, die wir bespielt haben, sozusagen, waren die Zentren unserer Aktivität. Da war die Kiste, hieß das Ding, in Greifswald zum Beispiel, mit Thomas Potensen am Klavier. Das war so ein Ding, das hat Rio Reiser dann auch mal besucht, der kam da mal hin und wir haben da regelmäßig gespielt und so ehemalige Jugendclubs der DDR.
Gibt's nicht oben in Warnemünde, gibt's da nicht auch eine Zappernale eigentlich? Also so ein Frank Zappa Fanfestival?
Kann sein.
Ja. Okay, weil da, ich meine nämlich, dass da so eine kleine Bronzestatue, so eine Büste, so eine Zappa-Büste steht tatsächlich.
Okay.
Aber geschenkt. Hast du eigentlich, ich konnte es nicht herausfinden, hast du ältere Geschwister, die dich irgendwie musikalisch auch beeinflusst haben, Einfluss auf dich ausgeübt haben?
Nee, mein Einfluss war tatsächlich die Band und was da so gehört wurde. Ja. Und kann ich so sagen, ja.
Weil oft ist das ja so, wenn man ältere Geschwister hat, dass die anderen dann irgendwie so beeinflussen und so, oder dass man zu denen heraussieht und dann natürlich auch alles cool findet, was die so mögen.
Ja, gut,
und so.
Da hatte mein Bruder so ein paar Platten, die ich dann übernehmen durfte. Da war dann schon Cat Stevens dabei Johnny Winter und solche Sachen. Und den bin ich dann auch freiwillig gefolgt. Ja. Ja. Nicht nur die alten Hosen aufgetragen, sondern auch die Schallplatten geerbt. Ja. Das war ganz schön. Und wenn ich jetzt zu Cat Stevens sehe, tritt er wieder auf als alter Mann.
Ja.
Das ist schon echt verrückt.
Was ich ganz interessant finde, ist, mit 16, da beendest du erstmal die Schule. Du ziehst nach Berlin, weil du dort Goldschmied werden willst.
Nee, das ist aber süß, wie das ist. Das? Also ich war in Rostock, habe da einen Lehrvertrag gehabt als Goldschmied.
Ja.
Und dann kam die Wende und dieser Betrieb in Rostock ging pleite.
Ach so.
Dann habe ich angefangen, Abitur zu machen, weil plötzlich ganz viele Berufsabbrecher kamen, weil Betriebe pleite gingen und es ganz viele Abiturklassen aufgemacht wurden. Und an diesen Abiturklassen waren die unterschiedlichsten Ausrichtungen festgelegt. Ich bin beim Wirtschaftsabitur gelandet, was ich auch nicht weiß warum, aber ich musste sozusagen 3 Jahre, was mich fürs Klavier spielen natürlich, hat mir das sehr viel Zeit geschenkt. Mhm. Und danach habe ich dann angefangen, Musik zu studieren.
Ja.
Hatte meinen Lehrer aber an der Hans-Eisler-Schule in Berlin.
Ja.
Habe aber in Rostock Musik studiert. Das heißt, ich bin mit meiner Gitarre am Wochenende mal runtergefahren, aha, Unterricht nehmen. Mhm. Denn der war eben in Berlin.
Ja.
Dann musste ich zur Armee. Das war noch vor Ende des Grundstudiums. Ja. Und als ich dann zum Rektor kam der Hochschule, sagte der, also wenn du wiederkommst von der Armee, dann können wir dir deinen Lehrer da in Berlin leider nicht mehr bezahlen. Wir haben nicht mehr das Geld. Du musst klassische Gitarre machen.
Aha.
Das wollte ich allerdings nicht und habe dann überlegt, was kann ich noch machen?
Ja.
Was gibt es mit Bühne? Was gibt's? Und vor allen Dingen raus aus Rostock nach Berlin.
Ja.
Dann habe ich mich für Schauspiel entschieden.
Okay. Dann hat das Internet nämlich so ein paar Unwahrheiten über dich verbreitet, aber das mit dem Goldschmied ist jetzt nicht ganz falsch. Und ich finde es ein bisschen interessant, dass du das in Erwägung gezogen hast und nicht direkt irgendwie das Musische, weil du ja schon auch diese Laufbahn hinter dir eigentlich hattest.
Ja, aber diese Goldschmiede-Geschichte hatte eine andere Begründung, nämlich gab es in einem kleinen Ort bei Rostock in Heiligendamm die Möglichkeit, an einer Fachkunsthochschule mit einem abgeschlossenen Berufsausbildung weitergehend da was Künstlerisches zu studieren, wenn man sozusagen die Goldschmiede-Lehre in der Tasche gehabt hat. Und das war so ein bisschen mein Ansinnen, dass ich sozusagen als Musiker hat man nie irgendwo viel Geld verdient, ist man nie, hat man immer noch einen zweiten Job gehabt nebenbei und das wollte ich mir ersparen.
Was dein Musikstudium angeht, da spezialisierst du dich ja anscheinend auf die Jazzgitarre.
Mhm.
Was zeichnet die Jazzgitarre aus?
Ach, das kann ich dir heute auch nicht mehr sagen.
Aber würdest du behaupten...
Ich mochte Jazz in jeder Form. Also ich mochte Swing, Ich mochte die Big Bands. Ja. Ich fand das toll. Ich habe auch die E-Gitarre gespielt, zum Beispiel bei so Veranstaltungen wie die Amerikanische Nacht, nannte sich das. Das war auch vom Landesjugendorchester. Da sind dann so Leute aufgetreten mit Musical-Teilen. Ja. Und da habe ich dann die E-Gitarre gespielt und so. Und ich mochte das in jeder Verbindung eigentlich, den Sound und eben Santana und also alles, was mit Gitarre zu tun hatte.
Ja.
Ja, was macht die so besonders? Ja, ihre Flexibilität, ihre unglaubliche Klangbreite, ihr Spektrum an Sounds. Jeder gute Gitarrist hat seine Klampfen, das habe ich gesehen dann, als ich Santana begutachten durfte. Der hatte seine 10 verschiedenen Gitarren und jede klang irgendwie anders und trotzdem war das so ein typischer Sound. Na, die Begeisterung halt für so ein Instrument, wenn man sich da so reinbohrt als Jugendlicher.
Hast du noch eine Gitarre oder also ist das so?
Ich habe eine.
Setzt du dich noch manchmal hin und?
Nee, das mache ich nicht, aber ich habe noch meine Gibson SG-62, die hier. Die werde ich auch behalten.
Ja. Einer der wichtigen Einflussgeber an der Jazzgitarre, also zumindest in Europa, ist ja Django Reinhardt.
Oh, großartig.
Der holt sogar Elemente aus Flamenco und russischer Folklore mit in den Jazz. Hatte Reinhardt auch einen gewissen Einfluss auf dich oder hast du dich für den interessiert?
Total. Django Reinhardt war eine zentrale Figur des Swing. Ja, absolut. Also diese Improvisation und diese Läufe, die der da gespielt hat und diese Zusammenarbeit mit Stefan Grappelli, die waren für mich, das war das Größte so. Das hat man irgendwie morgens schon gehört und das war auch ein bisschen für mein Alter ein bisschen untypisch. Also ich habe da nicht so viele Altersgenossen gehabt, die so auf diesen musikalischen Geschmack geteilt haben.
Ja. Nun ist es ja so, dass Schauspielende müssen ja im Idealfall multitalentiert sein oder zumindest so tun, als ob. Und gewiss müssen sie aber gewillt sein, ihre Komfortzone zu verlassen und die Fähigkeit haben, ihre extrovertierte Seite dann eben auch vor dem Publikum zu präsentieren. Und damit einhergeht natürlich auch, dass man idealerweise ein bisschen tanzen und ein bisschen singen kann. Wie war das dann bei dir später in deiner Schauspielausbildung? Also wurdest du da gut musisch gefördert? Hast du da viel dazugelernt, was du so noch nicht kanntest? Oder auch umgekehrt, konntest du das, was du bis dahin schon erlernt hattest, das Musische einbringen?
Naja, also die Ausbildung an der Schauspielschule, die beinhaltete natürlich Fächer wie Tanz, Bewegung und so weiter. Diese Geschichten oder Chanson singen, einfach. Ich konnte natürlich dann während der Ausübung meines Berufes später oftmals die eine oder andere Szene mit Gitarre spielen oder die Geige mit auf die Bühne bringen. Das ist jetzt nicht unbedingt hinderlich, wenn man sich da ein bisschen vorgebildet hat, dass man sozusagen so ein bisschen was in petto hat. Ich habe aber noch keinen Dirigenten gespielt und ich habe auch noch keinen Violinvirtuosen mimen müssen. Und fand das ganz schlimm, als es diesen Film von Kinski gab, Paganini, wo der diesen Paganini spielt und dann auf dieser Geige so rumhackt. Mhm. Oder überhaupt, wenn Leute so dabei gefilmt werden, wie sie halt nicht gut Instrumente spielen, weil sie es halt einfach nicht können. Das kann man ja auch filmisch lösen, muss man ja nicht zeigen. Da tut mir immer so ein bisschen das Herz weh, wenn ich das so sehe. Ansonsten versuche ich hin und wieder mal auch ein Instrument mit auf die Bühne zu nehmen, ja.
Aber wo du so ein Fable für DirigentInnen hast, hast du Tar gesehen mit Cate Blanchett?
Noch nicht, nein.
Ja.
Nein, ja. Noch nicht, aber noch ich habe es auf der Agenda auf jeden Fall. Ich guck's mir an. Hast du schon gesehen?
Nee, leider nicht. Ich habe viel Gutes gehört, dass sie umwerfend spielt.
Ja.
Ja. Aber gibt's denn oder hat's denn jemals eine Filmrolle gespielt, in der du musikalisch aktiv werden solltest, durftest, musstest?
Nein, so eine Art Rolle gab's noch nicht. Ich war auch nie gut genug. Ich hätte das Musikstudium jetzt nicht so abgeschlossen, dass ich dann wirklich, wirklich ein guter Musiker geworden wäre. Mhm. Absolut nicht. Da muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, nee, ist alles gut, so wie es gekommen ist. Ja. Ich beharre jetzt nicht darauf oder schwöre jetzt nicht darauf, Musiker im Film oder so zu spielen.
Aber 2012, da bist du in der Mockumentary Fractus zu sehen und du spielst den Musikproduzenten Roger Dettner, der die fiktive Band gespielt von Heinz Strunk, Rocco Schamoni und Jacques Palminger aufsucht, um sie zu einem Comeback zu überreden. Und immerhin gelten sie ja mittlerweile so als Mitbegründer des Techno. Und in dem Film kommen auch reale MusikerInnen zu Wort, also Jan Delay, Blixer Bargeld, H.P. Baxter, Alex Christensen, Dieter Meier von Yellow, Stefan Remmler, Marusha. Wie war das, Teil dieses Projektes zu sein?
Oh Gott, das ist echt die verrückteste Geschichte irgendwie in der ganzen Laufbahn, dass ich da so drei Typen hinstelle und sagen, wir haben den Techno erfunden, ey. Ich habe erst nicht richtig verstanden, was die eigentlich wollten, und dann standen die immer so vor mir und waren so ganz begeistert und haben mir das so erzählt, ja, was jetzt so ihr Vorhaben ist und es war einfach crazy, und wir haben das ja alles improvisiert. Ja. Erstmal haben wir ein paar Tage vor uns hin Schauspielunterricht gemacht, ja, für die drei Studio Brauner, sag ich.
Ja, ja, ja.
Dass die so ein paar Hemmungen verlieren und dass sie also darauf vertrauen, auf das, was sie ja eh können. Und dann sind wir halt unter Leute gegangen und haben improvisiert. Ja, verrückt. Ja. Gibt es so Lieblingsszenen, wie ich den Dönerspieß klaue beispielsweise. So. Oder auf diesem Dach mit der Taube, wo Jack Palminger da so einen Text geschrieben hat. Und dann habe ich da bei 40 Grad auf diesem Dach mit dieser Taube gesessen. Das ist unglaublich toll. Aber es gibt auch unglaublich viele Lachkrämpfe und Entgleisungen, weil man vor Lachen nicht mehr konnte. Weil Rocco Schamoni irgendwie mit dem Wasserhahn spielt, dass er aus Noten besteht oder so. Also das ist wirklich ein ganz spezieller Film, und ja, ich bin tausendfach dankbar, dass ich dabei sein durfte.
Hast du eigentlich je die Mutter aller Mockumentaries, This is Spinal Tap, gesehen?
Spinal Tap haben wir uns zusammen angeschaut. Ja, natürlich.
Um zu lernen,
um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das aussehen muss, wie unmittelbar man das spielen muss, damit man es glaubt. Es gab ja wirklich Leute, die dachten, dass das wirklich Wahrheit wäre. Ja. Ja, also das war erstaunlich, dass es da Leute gab, die das für real hielten und dann erst irgendwann merken, nee, ja, stimmt was nicht.
Ja, es gibt ja auch eine fiktive Bio zu Fraktus mit so den frühen Singles in den frühen 80ern, also mit den ersten Singles in den frühen 80ern, was natürlich halt nie passiert ist. Aber
es gab da auch eine Konzerttournee, wo einige dachten, das ist eine Band und das andere ist der Clip. Ja. Also das ist das Video dazu, dieser Film ist das Video zu dieser wunderbaren Techno-Band. Ja. Mhm. So.
2018, und zwar im April 2018, da bekommst du die Chance, neben Moderator Axel Ranisch Teil der Podcast-Serie Klassik drastisch zu sein. Und darin lebt ihr beiden in 5- bis 7-minütigen Episoden eure wirklich richtig nerdige Liebe zu klassischer Musik aus. Und meist nehmt ihr euch ein bestimmtes Werk vor, also sei es jetzt Georges Bizets Symphonie Nummer 1 in C-Dur oder Richard Wagners Wesendonk-Lieder. Wie ist es dazu gekommen, dass du das machen konntest?
Naja, also Axel und ich haben als Schauspieler auf dem Set gestanden und einer regnerischen Nacht in Halle, blutverschmiert, und ich war auf jeden Fall von oben bis unten eingesaut, und Axel musste mich, also sozusagen als rettender Kommissar, drückte er mich jedes Mal an seine Brust, und ich drückte ihn zurück, und irgendwann sagt er, also nicht an dem Abend, aber irgendwann rief er mich dann an und sagte, Mensch, du hast doch auch ein Faible für Klassik. Ich habe da gerade die Möglichkeit, dass Deutschlandradio an mich rangetreten ist, und die haben da noch ein paar finanzielle Mittel übrig, die wollen noch irgendwie was Formatiges dieses Jahr machen. Hast du Lust, dass wir irgendwie einen Podcast machen?
Ja.
Und da habe ich dann sofort zugesagt, und wir haben uns dann dieses Format ausgedacht, dass der eine dem anderen innerhalb von, ausgestrahlten 5 Minuten, aber im Internet sind es manchmal auch 10 Minuten, dem einen oder dem anderen das Werk und den Komponisten vorstellt, und das kam mit einer hohen Emotionalität, mit einem hohen Sprechtempo, mit dem Ziel, doch ein junges Publikum auch zu erreichen und Klassik eben zu vermitteln als etwas, was so toll sein kann, was man sich anhören sollte, und wer Interesse hat, ja sowieso. Und daraus ist dann diese Podcast-Menge entstanden, weil der Sender dann Gefallen daran gefunden hat und gesagt hat, naja klar, wir haben hier so viele Zuschriften, wir haben so viel positives Feedback, ihr könnt gerne weitermachen. Da habt ihr mal eine Adventssendung, die dauert dann anderthalb Stunden.
Die dauerte wirklich lang,
Oder dann habt ihr da mal eine Weihnachtssendung und so. Ja. Und das haben wir natürlich liebend gerne angenommen. Wir machen das wahnsinnig gerne. Wir haben uns auch, soweit ich weiß, nur einmal wiederholt, was den Komponisten betrifft. Wir haben sind ganz gut durchmarschiert dadurch.
Ja, ihr seid vor allen Dingen wirklich auch gut informiert. Also es wirkt so. Also entweder wisst ihr ohnehin sehr viel, oder aber ihr bereitet euch beide gut auf eure Folgen vor.
Wir bereiten uns tatsächlich sehr akribisch auf die Folgen vor und halten das trotzdem spontan und unterhaltsam.
Ja, absolut. Das und nicht von oben herab, und vor allem holt ihr diese sogenannte E-Musik In einen allgemeineren Kontext tatsächlich.
Was ja, ist, und wir wollen uns das ersparen, also zu theoretisieren und da Dinge zu behaupten, von das, was Musikwissenschaftler ja viel besser können. Ja. Es soll wirklich darum gehen, Leute dafür zu begeistern.
Ja. Los ging's mit Beethovens 9. Sinfonie. Warum stellte die den Beginn dieser Podcast-Reihe dar? Ist das so ein Stück, was einfach so eingeschlagen hat, was so wichtig für dich, für euch ist, dass ihr das als Ausgangspunkt genommen habt? Das war die allererste Folge.
Ja. Beethovens 9.?
Ja.
Das ist ja schön. Das war ich, ne? Ich habe gequatscht, ne?
Ihr habt beide gut gequatscht.
Ja, tatsächlich. Ja,
okay. Aber du hast das erzählt, dass der Beethoven bei euch im Wohnzimmer hing.
Das war nämlich, wäre jetzt auch untypisch für Axel. Axel mag Beethoven sehr, aber ich mag ihn, glaube ich, noch sehrer. Und Axel ist mehr der für die russischen dramatischen Komponisten begeistert ist. Wie kommt es, dass das? Ja, das war das Werk tatsächlich. Also mit diesem Werk verbindet mich halt meine Kindheit ist davon aufgeladen. Ich finde es abgesehen davon das wahnsinnige, tolle, große Werk. Ich finde es ein Stück, was mich jedes Mal wieder kriegt, wenn ich es höre. Und ich verbinde damit Situationen und Interpreten. Und ich verbinde beispielsweise auch damit. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt damals auch schon erzählt habe, aber es gab einen Freund meines Bruders aus Rostock, der Schlagzeug studiert hat in Berlin und der dann tatsächlich ins Gewandhausorchester übernommen wurde nach Dresden und dann also in unser silvesterliches Wohnzimmer kam, weil er der Pauker war in der 9. Und man ja gerade im dritten Satz ganz oft diese Nahaufnahmen auf diese Paukerhände hat, wie die dann anfangen zu wirbeln.
Ja.
Und dann war immer klar, Micha ist der an der Pauke steht und vor kurzem war der halt noch, das war diese Abstraktion, das war irgendwie so unbegreiflich.
Ja.
Das beispielsweise ist so ein Punkt.
Wie einigt ihr euch darauf, über welche Werke ihr redet? Also ist das auch so, dass Axel einen Vorschlag macht und du denkst, oh nee, damit kann ich nichts anfangen, lass uns darüber bitte nicht sprechen?
Wir sind oder sehr gespannt aufeinander.
Ja.
Also, wir nehmen uns immer so eine Staffel von 4 Folgen vor, also eine Staffel hat 8 Folgen.
Ja.
Und wir machen immer so eine Viereraufnahme und dann schreiben wir uns halt, worauf wir so Lust hätten, was wir so machen wollen würden. Und das wirst du, das ist ja was ich noch überhaupt nicht kenne.
Ja.
Ich habe aber auch zum Beispiel Komponisten rausgesucht, die kein Mensch kennt. Also auch wir uns gegenseitig sozusagen mit Neuentdeckungen überraschen. Wie zum Beispiel so einen tollen russischen Komponisten, der die Präludien und Fugen im Gulag aufgeschrieben hat, ohne dass er da eine Klaviatur hatte, einfach nur auf ausgedientem Telegrafenpapier, so ganz, ganz verrückte Sachen.
Wow.
Einfach um auch so spezielle Biografien oder so Künstlerpersönlichkeiten zu porträtieren, die ja sonst unter den Tisch fallen würden, die man gar nicht kennen würde.
Ja.
So ganz außergewöhnliche Schicksale.
Stand jetzt zum Zeitpunkt dieses Gesprächs, da gibt's 53 Folgen. Und
ja, krass. Das echt? 53 Folgen schon? Wow. So,
ja. Und zuletzt geht es um das Violinkonzert Nummer 1 von John Williams, der ja vornehmlich Filmkomponist ist.
Ja.
Begegnest du Filmscores mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie klassischen Werken?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sind ja in sich stimmige klassische Werke. Also ich brauche jetzt keine Sonatenhauptsatzformen, um zu sagen, aha, das hat jetzt eine Relevanz zu existieren. Das wäre beschränkt. Nein, ich finde es großartig. Man hat natürlich klar, man versucht so Bilder zu kriegen, wie im besten Fall hast du ja, wenn du es umdrehst, Komponisten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, die sehr, sehr bildhaft komponiert haben, wo man schon denkt, okay, das sind Filmmusiken, die da geschrieben haben.
Ja.
Und insofern, John Williams ist ja ein gutes Beispiel, weil das Violinkonzert ist ja so unglaublich schwer und hochkompliziert und es gibt ja so viele so eingängliche tolle Filmmusiken von ihm, die so dagegen so im Widerspruch stehen.
Ja, absolut.
Ganz toll.
Neben John Williams gibt's Filmkomponisten, Score-Komponisten oder Komponistinnen, die du sehr schätzt?
Ja, Volker Bertelmann beispielsweise.
Bitte erklär, wer ist das genau?
Volker Bertelmann hat die Musik gemacht zu Im Westen nichts Neues.
Ah ja.
Ja, und tritt auch auf Hauschka.
Als natürlich, ja. Und hat den Oscar gerade gewonnen. Natürlich.
Genau, hat gerade den Oscar für den Best Nichts Neues gewonnen. Und ich finde, das ist so eine unglaubliche musikalische Leistung, die der erbracht hat für diesen Film. Und konnte ihm das glücklicherweise auf der Premiere auch sagen, weil er auf dem roten Teppich hinter mir stand. Ich finde diese Reduktion auf dieses diese Tonfolge, ich finde das so großartig. Ich finde das so eine starke Filmmusik, die da so durch Reduzierung und durch Eindrücklichkeit so dem Film zur Verfügung gestellt wurde. Finde ich das ganz toll.
Du warst 2020 Teil eines interessanten Projektes, nämlich einer Lesung mit Schlagwerkmusik. Und da widmest du dich als Sprecher zusammen mit Stefan Weinziel, als Schlagzeuger, Günter Grass Blechtrommel. Und damit habt ihr ja Konzertlesungen veranstaltet und das Ganze ist dann tatsächlich auch als Hörbuch erschienen. Wie kamst du der Idee und ließ sich das denn umsetzen? Denn es ist ja niemandem geholfen, wenn du als Sprecher quasi von einem polternden Schlagwerk sabotiert wirst.
Ja, ist es in dem Fall natürlich nicht. der Stefan Weinziel kam auf mich zu mit dieser wunderbaren Idee, die komischerweise vor ihm irgendwie noch niemand hatte, dass man zur Lesung des Textes nicht nur die Trommel aufbaut, sondern das Ganze halt mit Schlagwerk untermalt oder illustriert oder verstärkt, wie auch immer man das nennen will. Wir spielen diese Konzertlesung sehr häufig. Ich spiele die wahnsinnig gerne. Ich lese diesen Text wahnsinnig gerne.
Ja.
Und ich finde das, was der Stefan da in Musik dazu komponiert hat oder für sich entdeckt hat, finde ich so eine tolle, passende Ergänzung. Und ich finde das einen wirklich tollen zweistündigen Abend mit 20 Minuten Pause, zweimal 50 Minuten lesen und spielen wir. Es gibt ein Solo auf der Snare, also auf der Blechtrommel. Mhm. Und es erzählt sozusagen natürlich Stücke aus dem Roman, aber natürlich Stücke, die auch mit der Trommel zu tun haben. Mhm. Und trotzdem erzählt es so auf seine Art die Geschichte des ganzen Buches. Ich habe diesen Text das erste Mal richtig für mich entdecken können. Und so geht es auch ganz, ganz vielen Zuschauern, die nach der Lesung zu uns kommen und sagen, ja, jetzt, ich habe den Film gesehen, ich habe das Buch gelesen, aber jetzt habe ich so viel verstanden. So, ich finde es ganz toll, wenn Lesungen so Live-Acts sowas auslösen können. Das passiert uns mit unserem Abend.
Lieber David, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
Ja, gerne. Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wer auf dem Laufenden bleiben möchte und neugierig ist, wie meine Gäste ausgesehen und in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Vielleicht auch alle drei, das kann nicht schaden. Bleibt gesund und bleibt mir treu. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.